Kommen zur nächsten Ausgabe des Fearless Patch Debrief. Wir bleiben im gleichen Setting. Ich habe mir heute wieder die Katrin eingeladen. Und war das, weil es beim letzten Mal ein bisschen auch zu kurz gekommen ist. Katrin, wenn ich dir jetzt das Wort übergebe, vielleicht kannst du dich bitte nochmal vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen und auch kurz erzählen, woher wir uns kennen und wie wir jetzt eigentlich zu diesem Setting gekommen sind.
Ja, vielen Dank. Ich beschäftige mich letzten Endes seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn, also seit fast 20 Jahren, mit dem Thema Bildung und Lernen und mache das aber inzwischen gar nicht so sehr in der Form, wie man sich vielleicht darunter vorstellt. Bildung assoziiert man mit Schule, Lernen assoziiert man oft mit irgendwelchen langweiligen Dingen, irgendwelchen öden Lehrern, irgendwelchen stressigen Prüfungssituationen, sondern ich versuche eigentlich Lernen und Bildung so zu positionieren oder als das zu positionieren, was es eigentlich ist. Und ich nenne das immer gerne Lernen als Abenteuer. Weil wenn man so auf die Welt schaut, auch zum Beispiel je ätzender irgendeine Situation ist, desto mehr kann man daraus lernen. Je mehr man sich mit besonderen, vielleicht auch ein bisschen beängstigenden Situationen konfrontiert, also rausgeht aus dem, was man so allgemein kennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das dabei lernt. Und genauso gilt es natürlich, und das ist ja das, was wir jetzt hier tun, wenn man mit besonderen Persönlichkeiten zu tun hat oder jetzt das Vergnügen und Privileg hat, denen zuzuhören und richtige Einblicke zu bekommen, wie das ja in deinem Podcast der Fall ist, sich die Frage zu stellen, was kann ich von denen lernen? Was hat das mit mir zu tun? Und was kann ich da vielleicht in meinem Alltag übernehmen? Und das ist ja das, warum wir uns jetzt letztlich zusammengetan haben, die Sache, kann man so sagen, auf die Spitze zu treiben und zu schauen, was kann man aus Extremsituationen lernen? Wie kann man eine Extremsituation so dekonstruieren, analysieren, dass man auf irgendeine gewisse Essenz davon kommt? Was ist hier etwas, was von allgemeiner Bedeutung ist? Und das dann auch wieder in Lernformate zu übertragen, sodass andere damit arbeiten können und letzten Endes bei sich selber zur Anwendung zu bringen. Und das ist das, was wir jetzt machen. Und die Debriefs sind da so kleine Einblicke und Gedankengänge, mit denen man sowas vielleicht mal starten kann.
Ja, super, genau. Also ich brauche dich vor allem als Übersetzerin, weil auch wenn ich jetzt meine gesamte, also diese Einsatzkräfte-Bubble anschaue, unglaubliche Erfahrungen, unglaubliche Persönlichkeiten, unglaubliche Entscheidungen, die da getroffen werden, unglaublich, wie man mit diesen psychischen Belastungen umgeht. Aber die meisten Menschen kommen ja nicht, zum Glück auch nicht in so eine Situation und müssen vielleicht auch solche Entscheidungen nicht treffen, aber trotzdem wäre es fast schade, aus diesem Wissen nicht noch mehr zu machen, als nur, jetzt sage ich mal, was Inspirierendes und zu sagen, wow, bringe das auch zusammen. Und von der Warte denke ich mal, gerade was bei dir jetzt auch für mich die interessante Komponente war, wie du das jetzt sagst, Lernen als Abenteuer. Du hast mir auch gesagt, dieses gerade sich selbst auch an die Extreme zu führen, sei es jetzt ins Eis zu gehen, Arktis oder diese Trail-Laufs über die Alpen zu machen, da lernt man ja dann auch sehr viel über sich und kann dann auch wahrscheinlich wieder was für sich aus dem Leben mitnehmen und dieses Hin- und Herspringen, was man da jetzt vielleicht so morgen aus dieser Theorie, Praxis und dann vielleicht auch die extremere Praxis, ne? Also das, glaube ich, ist der Grund, warum wir das jetzt so machen werden. Und ja, Debrief klassisch, schauen wir uns immer gern die Folge von der letzten Woche an, wo wir den Karl gehabt haben, zusammenhängend mit dem 35-jährigen negativen Jubiläum des Lauder Air Absturzes 004, Flug 004, vor 35 Jahren, wo es dann eine schrittweise Entstehung gegeben hat im Innenministerium. Wie gehe ich eigentlich mit schwer entstellten Leichen nach Katastrophen vor? Wie identifiziere ich die? Wo dann eben schrittweise dieses Disaster Victim Identification Team gegründet wurde und die Motivation eben hat, den Toten wieder ihren Namen oder ihre Identität zu geben und sich, glaube ich, damit immer in Situationen begibt, die unvorstellbar sind. Wir haben das eh schon mit der Folie mit dem Fritz gehabt, wo man der Brand im Tunnel der Gletscherbahn Kaprun und der Tsunami war auch schon mal Thema. Und wir haben ja jetzt in dieser Situation jemanden wie den Karl, der eine Führungskraft ist, der sein Team aussucht, der natürlich auch ein Team so wählen muss, dass er dort belastbare, starke Persönlichkeiten reinnimmt, die so einen wirklich heftigen Einsatz auch durchstehen müssen. Und gleichzeitig aber, denke ich, auch immer wieder darauf achten muss, was macht es mit den Leuten, und ich habe eine sehr hohe Verantwortung drauf. Wie hast du eigentlich diese Folge beobachtet, beziehungsweise wie siehst du das?
Also was ich bemerkenswert fand in dieser Folge und auch insofern bemerkenswert, als es zweimal exakt die gleiche Wortwahl war, ist, dass er in diesem ersten Einsatz und dann auch später in diesem Tsunami-Einsatz gesagt hat, irgendeinen aus dem Team, der hat er sich angeschaut und hat dann entschieden, den rauszuziehen. Also diese Wortwahl, jedes Mal genau die gleiche, er hat sich den angeschaut und hat den dann rausgeschickt. Was eben implizit, jemand schaut hin. Jemand schaut hin und trifft dann so eine Entscheidung und sieht, hier ist irgendwas, nicht eine Belastung, sondern eine Überlastung. Ein Auge dafür zu haben und die entsprechenden Schritte dann auch zu unternehmen, das ist was, glaube ich, was den Karl neben vielen, vielen anderen beeindruckenden Dingen so auszeichnet und wo man, glaube ich, sich irgendwie was von abschauen kann.
Ja, also genau, also ich denke auch jetzt, das einerseits das Fordern von wirklich unglaublicher Resilienz und Durchhalten von massiven psychischen Belastungen über so lange Zeit, aber gleichzeitig halt eben diesen Fokus nicht zu verlieren, dass man eine sehr hohe Verantwortung für ein Team hat. Und ich denke mal, das ist ja jetzt trotzdem auch was, natürlich in normalen Firmenkonstrukten kommt man wahrscheinlich nicht in so eine Situation, dass man sich überlegen muss, was machen wir mit schwer verwesten Leichen, ziehen wir ihnen die Oberhaut von der Hand ab und ziehen die Oberhaut auf einen Handschuh auf, damit man die Fingerabdrücke nehmen können. Das wird wahrscheinlich in der realen Welt jetzt nicht so vorkommen. Aber trotzdem denke ich mal, es gibt ja auch bei jedem Menschen irgendwas, was vielleicht auch außerhalb der Arbeit eine Rolle spielt, was vielleicht im Team Konflikte gibt, wo man sich nicht so gut vertragt oder wo man vielleicht wirklich eben im Privaten Beziehungsprobleme hat oder eine schlimme gesundheitliche Nachricht kriegt, einen Befund kriegt, der einen belastet oder der einem psychisch zugeht. Von der Warte kann man ja auch was daraus lernen. Wie schaue ich auf mein Team, ne?
Absolut. Und also ich finde das schon bemerkenswert. Ich arbeite oft mit Führungskräften und ich bin da teilweise schockiert, wie wenig die über ihre Leute wissen. Also bei mir geht es dann oft um Fragen, was brauchen die, um ihren Job möglichst gut machen zu können? Wie entwickeln die sich weiter? Was brauchen die vielleicht auch für Kompetenzen? Aber das ist ja komplett parallel. Was brauchen die? Und die könnte, also eine Führungskraft von einem Team kann mir das oft nicht sagen, weil sie es einfach nicht wissen, weil sie nicht hinschauen, weil es sie auch nicht interessiert. Und so einer Führungskraft traue ich dann gar nicht zu sehen, dass hier irgendetwas vielleicht noch schlimmer im Argen ist. Also da geht es ja um sehr positive Dinge, wie will ich diese Person weiterentwickeln, wo sehe ich ein Potenzial und solche Dinge. Aber noch viel krasser und eigentlich plakativer wäre ja dann zu sagen, was braucht die Person, um ja leistungsfähig zu sein, weil darum geht es ja letzten Endes immer. Und das dürfte ja nun wirklich jede Führungskraft interessieren. Wie sehe ich zu, dass meine Leute maximal leistungsfähig sind? Und das ist ja durchaus eine komplexe Angelegenheit. Geht ja nicht nur darum, immer Druck auszuüben, sondern an welcher Stelle nehme ich den Druck auch mal bewusst raus? Wo muss ich mehr verlangen? Wo muss ich weniger verlangen? Und dieses Gefühl zu entwickeln, ist, glaube ich, für jeden eine attraktive Frage, sich mit der auseinanderzusetzen.
Ja, voll. Also ich denke mal, wir haben ja kurz auch so gesprochen über die Folge. Du hast ja erwähnt, weil du das jetzt wieder sagst, was braucht das Team, was brauchen die einzelnen Leute in dem Team? Und es kann ja auch bei Belastungssituationen sehr unterschiedlich sein, was jeder eigentlich braucht, ne?
Absolut. In dem Zusammenhang fand ich auch interessant den Rückbezug auf die vergangene Folge mit dem Stefan, weil dort gab es so eine Situation, hat er erzählt, als er noch ganz jung war am Anfang und er eigentlich seinen ersten richtig krassen Einsatz erlebt hat. Und ein erfahrener Kollege ist eigentlich hingegangen und hat ihm auf den Helm geklopft und hat gesagt, beweg dich rein in den Einsatz, und ist nicht hingegangen und gesagt, ist alles in Ordnung, fühlst du dich jetzt auch gerade gut, und ist auf die Schwäche eingegangen, sondern hat eben das unterbrochen, dass er jetzt schockiert und vielleicht auch irgendwo einmal bewegungsunfähig war und hat ihn da bewusst reingeschickt. Und das ist eben eine sehr in diesem Moment intelligente und wahrscheinlich aus der Erfahrung raus einfach auch adäquate Umgang mit der Frage immer, was macht stark und was macht schwach? Wann ist dieses, jetzt gehe ich auf die Befindlichkeiten ein, Schwächen? Nicht, das ist nicht positiv, das kann auch so sein. Und gleichzeitig ist natürlich zu sagen, wir gehen jetzt hier rein um jeden Preis und wir dürfen keine Schwäche zeigen, ist genauso nicht angemessen. Das heißt, es ist gar nicht so trivial, was das eigentlich heißt, die maximale Leistungsfähigkeit zu bringen und in welchem Moment das Eingehen auf die Schwäche und in welchem Moment das Insistieren auf die Stärke eigentlich das Richtige ist. Und ich glaube, das, also seine Führungsrolle so zu verstehen, darin sehr, sehr geschickt zu sein und natürlich auch entsprechend verantwortungsvoll, ist, glaube ich, wirklich eine Sache, an der man sein ganzes Leben arbeiten kann.
Ja, absolut. Also weil du jetzt auch das nochmal, wir haben ja eigentlich auch zwei sehr ähnliche Stefans gehabt, also nicht sehr ähnlich, der eine im Rettungsbereich, der andere bei der Feuerwehr, was jetzt noch ein paar Folgen hinter ist, haben wir ja auch die Situation gehabt, dass eben also in dem Zusammenhang, es braucht ja jede Person ein bisschen was anderes und es braucht jede Person in einer bestimmten Situation was anderes. Mal vielleicht das mehr Einfühlsame, manchmal aber mehr, Arschtritt ist jetzt der falsche, aber das Vermitteln, hey, ich brauche dich jetzt, hey, du musst jetzt für dieses Team funktionieren, es gibt jetzt keine Möglichkeit, jetzt auf das einzugehen, sondern wir müssen jetzt funktionieren, wir müssen jetzt diesen Einsatz machen, aber wenn der Einsatz vorbei ist, dann kann ich mir wieder überlegen, wie gehe ich auf das ein. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, das wir oft ja auch in der Privatwirtschaft oder nicht in diesen Einsatzbereichen so ein bisschen in Projekten denken oder in Abläufen in einem Projektmanagement-System denken, wenn irgendwas dann ein Meilenstein erreicht ist oder irgendwas geschafft wird, dass man dann sich vielleicht trotzdem wieder mal zurückbesinnt, da war was. Ich habe jetzt vorher was gebraucht von der Person und die hat mich ja nicht im Stich gelassen. Aber mit dem Erreichen des Meilensteins ist jetzt nicht unbedingt diese Situation bereinigt. Wie würdest du das sehen?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Zusammenhang diese Anerkennung, dass irgendetwas zum Beispiel eine Leistung, die über dem Normalen liegt oder dass irgendjemand was für jemand anders gemacht hat oder so irgendetwas, was eigentlich ein bisschen über die normalen Anforderungen hinausgeht, da kann man auch wieder, wenn das anerkannt wird und vielleicht auch, wenn irgendetwas vorbei ist, man nochmal sich da rückbesinnt und hat gesagt, nee, das ist nicht normal, dass so etwas geleistet wurde, sondern das kann man anerkennen, dass das dann wiederum stärkt und motiviert. Und im Gegenteil, wenn jemand sagt, also eine besondere Leistung hat offensichtlich niemand mitgekriegt, ist dann wieder ja schwächend oder demotivierend. Also ich glaube, dieser Blick da drauf, einfach nochmal zurück zum Anfang, der Karl, der sagt, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir den angeschaut und ich habe so entschieden, ist was ja, wo man glaube ich viel rausholen kann, weil man nicht einfach nur die Dinge durchzieht, sondern auch als Führungskraft sich mit dem Team auseinandersetzt, draufschaut, Entscheidungen trifft, die gut kennt, wissen, was die brauchen, wer einen Arschtritt braucht und wo es zu viel wird und da ja den Blick zu schulen.
Voll. Ich meine, es ist jetzt so, natürlich diese Ausbildung ist ja sehr komplex, auch beim DVI, und der Karl hat ja auch davon geredet, er hat es mehrfach gemacht, er war immer bei diesen Kursen dabei. Er hat eben dann im Podcast erzählt, diese Belastungsmerkmale, dass er die schon sehr gut gekannt hat, dass er auf die besonders geachtet hat. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich etwas, was jeder lernen kann, indem er eigentlich sieht, wie verhaltet sich mein Team jetzt? Ist da jetzt ein Merkmal da, dass ich die oder diejenige Person in meinem Team merklich anders verhaltet? Also diese Empathie, glaube ich, die kann jeder, glaube ich, irgendwie lernen.
Absolut, die kann jeder lernen, vor allem kann die jeder trainieren. Mhm. Und das ist das, was wir ja auch jetzt starten zu tun, zu sagen, wir picken uns ein Thema, wir arbeiten mit diesen Teams und wir gehen auf Situationen, die dann natürlich nicht die Leichenidentifizierung ist, sondern irgendetwas vergleichsweise Simples und Triviales, aber durchaus Ernstzunehmendes und sagen, jetzt schauen wir mal da genau hin, was ist da passiert? Hat es die Führungskraft gesehen? Warum habe ich es nicht gesehen? Was hätte mir da Signale gegeben? Etc. Um zu sagen, okay, dass das im ersten Moment wirkt Karl völlig weit weg und hat mit meinem Leben zum Glück gar nichts zu tun. Aber wenn ich mir ein Detail rauspicke und anschaue, dann hat das sehr wohl extrem viel mit meinem Leben zu tun. Und dann kann man eben vor allem von solchen Leuten, die unsagbar anspruchsvolle Situationen managen und gut überstehen und mit dem Team gut überstehen, was kann man sich da abschauen? Ja.
Großartig, super. Ich glaube, das ist für das Debrief auch ein guter Schlusssatz und ein guter Schlusspunkt. Und vorerst einmal danke, dass du das heute wieder mit mir gemacht hast. Freue mich auch drauf, dass wir es beim nächsten Mal wieder machen. Und der Appell jetzt vielleicht auch ein bisschen an euch Zuseher. Wir sind brennend interessiert, auch was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt gern was in die Kommentare. Es wäre gerade jetzt in dem Zusammenhang, welche Erfahrungen macht ihr vielleicht selbst als Führungskraft in so einem Team oder als Teil eines Teams? Was könnte man verbessern? Was gibt es da für interessante Erfahrungen, die man da macht? Und von der Warte freue ich mich aufs nächste Debrief nächste Woche. Wieder eine neue Folge des Podcasts und dann wieder mit der Katrin das dazugehörige Debrief. Danke Katrin, dass du dabei warst.